Warte noch. Danke, Vater, dürfen wir da sein und wissen, dass dein Geist da ist. Und ich bitte dich, dass du redest und dass du uns allen, auch mir, Ohren gibst zum Hören. Amen. Ich tue jetzt gleich etwas, was ich sonst nicht so gerne tue. Ich sage ein Wort noch zu mir. Ich habe Geburtsanzeigen draussen aufgelegt, für all die, die es interessiert. Das ist wahrscheinlich das, was ich am meisten verändert habe bei mir in diesem Jahr. Und der Teil gehört ja dann auch zum Gottesdienst, nämlich nachher das Kaffee trinken. Weil dort redet man miteinander, im besten Fall auch über das, was einem wirklich wichtig ist und passiert im Leben von einem. Das können wir dann noch tun. Jetzt habe ich euch einen Text mitgebracht. Nämlich den. Ist sogar nur der zweite Teil von diesem Vers. Aber bevor ich zu diesem Vers komme, möchte ich euch sagen, wieso die Predigt wichtig ist für dich. Und zwar, weil im Christsein gibt es so Sachen, die sind immer gleich. Eigentlich ist das bei vielen Sachen so im Leben. Und zwar sind das die wichtigsten. Die wichtigsten Sachen sind sehr einfach, aber man muss sie machen oder man muss sie kennen. Und ich habe in dieser Ferie eine Predigt gelöst, ist mir ins Herz gegangen. Und zwar war es nur der Einstieg gewesen, und darum möchte ich euch den Einstieg auch mitgeben. Und zwar geht es um den LeBron James. Kennt ihr jemanden? Okay, das ist der Roger Federer. Danke. Das ist der Roger Federer auf dem Basketball, so ungefähr. Ein Journalist hat ihn angefragt, du, wie wäre es, wenn ich mal einen Tag mit dir mitkomme? Es würde mich enorm interessieren, wie du trainierst. Dann sagt er, also gut, machen wir. Ist gut, treffen wir uns so am 4. Also, okay, ja, gut. Also, wenn wir noch zusammen gut zu Mittag essen, oder ist einfach so auf die 4 dann dort. Und dann schaut er ihn an, also, ja, also am Morgen am 4. Ah, okay, ja gut. Morgen am 4. treffen wir uns, ja, also gut, ich bin dort. Und dann haben sie sich effektiv getroffen, morgen am 4. Der Reporter ist hier, hat zugeschaut, wie der angefangen hat zu trainieren. Und der grosse Basketballer hat einfach die erste Trainingssession hat er nichts anderes gemacht wie Basketball prellt, Körb gerührt, ein paar Dribblings. Und der Reporter ist tätig gestanden und dachte, ja, wow, okay, für das bin ich jetzt aufgestanden, am Morgen um 4 Uhr, um dem grössten Basketballer zuzuschauen, wie er das macht, was jeder auf dem Pausenhof auch macht. Und dann fragt er ihn nachher, ja, du, James, könntest du mir jetzt nicht noch das Geheimnis verraten? Weißt du, so das Geheimnis, wieso dass du der Beste geworden bist, was es je gegeben hat. Abgesehen von Michael Jordan natürlich. Und der James schaut ihn an und sagt, ja, schau, du bist dabei gewesen. Das ist das Entscheidendste. Wenn ich nicht die absoluten Basics voll im Griff habe, was will ich nachher die perfekten Dribblings ausprobieren? Meine Füße müssen funktionieren, meine Hände müssen funktionieren. Das ist das Einfachste, was ich habe und das Wichtigste. Und als Christ ist es genauso. Ich glaube, wir können Predigten hören, die absolut fantastisch, neue Sachen. Ich bin ja nämlich kennengelernt. Lehre ist mir ein enormes Anliegen und ich wünsche mir, dass wir so richtig tief im Wort Gottes versinken. Und doch gibt es Sachen, die sind einfach und wichtig. Und der Text heute geht um so etwas. Es ist ein Stück weit auch eine Ferienpredigt. Eine Ferienpredigt, und zwar sind wir nicht die Ersten, die umgereist sind. Die einen sind vielleicht am Reisen gewesen, die anderen nicht von euch. Wenn ich euch jetzt dann den Text lese, es handelt sich ein Stück weit um einen Text, der in eine Feriensituation hineingeht. Ich gebe es zu, im weitesten Sinn. Und zwar hat einer eine Reise gemacht und der jemand, das war der Petrus. Der Petrus, der Apostel Petrus. Und zwar ist der gereist von Jerusalem, dort wo er in der Kirche war, wo er daheim war, ist er gereist auf Antiochia. Und dort in Antiochia hat er halt so gegessen, wie man das macht in der Ferien. Hat dort gegessen mit seinen Geschwistern, die dort waren. Sind. Sind Heidenchristen gewesen, also Leute, die nicht als Juden geboren waren und dann Christen geworden sind, sondern einfach die Menschen, die gottesfürchtig waren und sich zu dem Jesus Christus bekehrt haben. Der Petrus hat mit ihnen gegessen und dann ist eine Delegation nachgereist. Eine Delegation vom Jakobus, einem anderen grossen Mann von der Kirche, Judenchristen. Und plötzlich hat der Petrus sich auch anders verhalten. Der Petrus hat den Tisch gewechselt. Also, das ist vielleicht so, wie wenn du in Mallorca in der Ferien bist und isst dort mit den Leuten und plötzlich kommen die Schweizer und sagst, okay, jetzt schau zusammen, jetzt sind meine wahren Freunde da, ich gehe mit ihnen essen. Das ist vielleicht wie wenn du in der Gemeindeleitung bist und du isst mit den normalen Leuten und nachher kommt der andere Teil von der GL und plötzlich isst du, jetzt kommen die ganz Heiligen, ich gehe mit ihnen essen. Wie auch immer, der Petrus hat den Tisch gewechselt und der Paulus hat so zugeschaut und hat gemerkt, das geht nicht. Petrus, du bist ein grosser Mann Gottes, aber ich muss dir sagen, in dem Moment lebst du nicht, wie das Evangelium das fordert. Du lebst nicht, wie Jesus Christus das gemacht hat. Schau, Petrus, du und ich, wir wissen beide, wer der Jesus ist. Und dass wir dem Jesus nachfolgen, liegt allein darin, dass er alles gemacht hat für uns und wir nicht mehr aus uns selber herausleben müssen. Ich muss kein Gesetz mehr befolgen, um heilig zu sein, sodass ich in die Gegenwart von Gott kommen kann. Ich muss nicht mehr mit den heiligen Leuten essen und die Unreinen hinter mir lassen, sodass Gott Freude hat an mir. Der Petrus hat also eine Reise gemacht und der Paulus schreibt ihm relativ deutlich, was er davon haltet, von seinem Verhalten, wenn er am Reisen ist. Ich weiss nicht, wie du bist reisen in diesen Ferien. Vielleicht bist du auch einfach zu Hause am Arbeiten. Das ist eine tägliche Reise ins Geschäft. Wie verhaltest du dich so auf Reisen? Wie verhaltest du dich außerhalb der Kirche? Petrus in Antiochia, nicht sein gewohntes Umfeld. Und der Paulus schreibt im Galaterbrief die Antwort, die er an Petrus gegeben hat. Und der Vers, den ich euch heute mitgebracht habe, ist ein richtig grundlegender Vers über das Christsein. Und ich will ihn einfach mal vorlesen. Wie gesagt, steht im Galaterbrief, im zweiten Kapitel, der Vers 20. Ich lese auch den ersten Teil vom Vers. Der Paulus schreibt jetzt, am Ende dieser ganzen Rede quasi an Petrus, einfach nochmal, um was es wirklich geht. Und er sagt, Petrus, und ich denke auch uns, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Sofern ich jetzt noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Was ich jetzt noch im Fleisch, im Körper, so wie wir da sind, lebe, das lebe ich nicht mehr im Glauben an mich selber oder an irgendein Gesetz, das ich befolgen muss, sondern ich lebe es im Glauben an Jesus Christus. Der, der sich hingegeben hat für mich, weil er mich geliebt hat. Das sagt er an Petrus. Und meine Frage ist ganz einfach. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von uns allen. Wir sehen in dem Fall alle gleich aus. Das bist du, das sind wir. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Sagt mir mal, was ihr so lebt im Fleisch. Ich tue jetzt einfach mal hören, was kommt. Ich bin selber ein bisschen gespannt, was das könnte sein, auch wie es bei euch ankommt. Wenn ihr hört, alles, was ich lebe im Fleisch, was lebt ihr so im Fleisch? Kann ich mal hören? Schlafen. Ich mache einfach mal Essen. Was isst ich gerne? Es ist vielleicht mehr entscheidend, was ich zeichnen kann. Also ich mache einen Hamburger. So ungefähr. Schaffen. Ich mache eine Karrierekrawatte. Gilt auch für die Frauen natürlich. Hätte jetzt auch, ja. Ja. Sport. Genau. Ist vielleicht ein bisschen klein für die ganz hinten, aber ihr merkt, es wird einfach alles in dem Mantel stattfinden, letztendlich. Was macht ihr sonst noch so im Fleisch? Hobbys? Ja, also gut, Sport ist ein Hobby. Nehmen wir ein Velo fahren. Das sind Spiele? Ja? Aha, ja, ich mache, was willst du? Was spielst du so? Karten? Ja, irgendwie. Wow, ihr habt ein spannendes Leben, hä? Ist das alles, was ihr lebt im Fleisch? Reden? Ja, super. Machen wir reden, machen wir denken. Aha. Ja? Ich reise am liebsten dort hin, wo es warm ist, darum mache ich Palmen. Ich kann natürlich auch ins Kühle sein. Merkt ihr schon ein bisschen, was ich raus will? Gibt es noch Sachen, die ihr im Fleisch macht? Also ich habe zum Beispiel noch einfach die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Meine Freunde, meine Familie, meine Arbeitskollegen. Frau lieben. Ich mache jetzt ein kitschiges Herz. Ihr seid mega brave Menschen. Also manchmal, was ich auch noch im Fleisch mache, ist, gut, wir können es jetzt hier in die Sprechblase reinnehmen, aber man flucht vielleicht einmal oder hat böse Gedanken. Mache ich auch im Fleisch. Oder zumindest ist es früher oder später eine Äußerung von dem da. Ja, genau. Sachen, die man bereut. Ganz viele Gedanken. Ich habe meine Ängste, die sind auch im Fleisch, die kann ich nicht malen. Ich weiß nicht, wie man Ängste malt. Aber Sachen, die einem Angst machen. Eine Wolke. Ich habe eben schon eine Wolke, es sind Gedankenwolken. Aber ich glaube, allgemein Wolken könnte ich ein paar machen, weil wenn ich Wolken mache, können es zum Beispiel auch meine Träume sein. Also Träume, die ich in der Nacht träume, aber auch Träume, die ich habe für mein Leben. Was hast du für Träume in deinem Leben? Vielleicht sagst du, ich habe schon einen grossen Teil von meinem Leben gelebt, aber was du jetzt lebst im Fleisch, ist eine Pension. Vielleicht lebst du jetzt in deinem Fleisch die Angst vor dem Sterben. Vielleicht lebst du jetzt in deinem Fleisch die Hoffnung auf mit 40 in die Pension gehen. Leben im Fleisch heisst für den Paulus in dem Moment einfach, wir leben einfach. Also alles, was ich lebe, lebe ich im Fleisch. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen machen da so einen komischen Spagat zwischen Leben im Geist und Leben im Fleisch. Oder die ganz heiligen Christen, das sind die, wo der Heilige Geist Gott merkst. Oder wenn die beten im Geist, aber sie essen irgendwie im Leib. Oder vielleicht essen sie sogar im Geist. Ich weiß nicht, wie das geht. Der Paulus kennt die Unterscheidung nicht. Er kennt nicht einen geistlichen Christ und einen fleischlichen Christ. Und ja, der Paulus macht an anderen Orten den Unterschied zwischen dem Fleisch und dem Geist. Aber an dieser Stelle redet er einfach darüber, wenn ich lebe auf dieser Welt. Ich mit allem, wo ich bin, mit meinen Ängsten, mit meinen Hoffnungen, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, alles, was mich ausmacht. Alles, was mich ausmacht und wie lebe ich es? Ich lebe es im Glauben an den Sohn Gottes. Das ist eine super einfache Beschreibung vom Christsein. Also alles, wo ich bin, habe, hoffe, war, bin und wird noch sein, ist irgendwie in den Glauben an Jesus Christus hineingepackt. Jetzt, mir begegnet häufig ein anderes Bild vom Christsein. Ich habe euch das auch mitgebracht. Und das sage ich als ein Mensch, wo mega gerne eine Liste hat. Ich liebe Listen. Sie machen mein Leben so einfach, so schön, so klar. Eine Liste kannst du abhaken und du hast ein gutes Gefühl am Ende des Tages. Häufig höre ich, wenn ich mit Christen rede, manchmal, das ist auch ein Bild, das mich selber häufig lang begleitet hat und ich immer wieder probiere es abzulegen, ist so das von der Liste. Ist, ja, die Frage als heiliger, geistlicher Christ, ist denn Jesus zoberst in deinem Leben? Ja, ist Jesus Nummer eins in deinem Leben? Oder das ist der heiligste Anspruch als Christ, könnte man sagen, oder? Jesus zoberst. Und das Zweite, ja, ich bin Ehemann. Das Zweite ist, ich bin Ehemann, das ist meine zweite grösste Pflicht in meinem Leben. Ob jetzt Gott mir Ehefrau geschenkt hat oder ich sie mir genommen habe, ist egal. Aber wichtig ist, jetzt bin ich Ehemann und ich bin dafür verantwortlich, ist das Zweitwichtigste. Und dann, als nachher kommt erst Kind, hat mir mal jemand gesagt, oder? Zuerst musst du die Frau schauen und dann kannst du nachher das Kind schauen. Und nachher, wenn du das Kind geschaut hast, jetzt bin ich Pastor. Erst jetzt. Und du hast deine eigene Liste, ich weiss nicht, wie sie bei dir aussieht. Jetzt bin ich Pastor. Das heisst, ich muss immer zuerst Jesus lieben, dann bin ich Ehemann, muss meine Frau lieben. Und dann erst habe ich noch Liebe für Kind und dann kann ich noch ein bisschen in die Gemeinde schauen. Jetzt, ich will das nicht völlig verwerfen. Ja, es bringt eine gewisse Klarheit rein. Und ich glaube, auch die Reihenfolge ist nicht mal allzu schlecht, dass man es so macht. Das Problem ist nur, wenn wir unser Leben so denken, dann gibt es plötzlich Zeiten mit Jesus, dann gibt es eine Zeit mit meiner Frau, dann gibt es Zeit mit meinen Kindern und dann gibt es noch Zeit als Pastor und dann haben wir vielleicht noch irgendwann Zeit für Freunde oder für Leute, die uns an der Bushaltestelle begegnen. Vielleicht haben wir auch irgendwann mal noch Zeit für unsere Träume und für unsere Ängste. Plötzlich ist es nicht mehr so, wie uns das Mannsgöckli da vor Augen führt. Alles ist im Fleisch. Wir sind ein Mensch. Und alles ist im Glauben an den Sohn Gottes. Sondern es ist wie, plötzlich haben wir eine Zeit mit Jesus. Und wenn wir die gemacht haben, dann können wir nachher leben. Ja, das ist noch schade. Es hat Leute gegeben in der Kirchengeschichte, die haben sich taufen lassen, kurz bevor sie gestorben sind. Ja, weil dann hast du das Leben können so lange geniessen, wie es gegangen ist. Und kurz bevor du stirbst, hast du dich taufen lassen, dass du nachher auch sicher im Himmel bist. Das ist etwa das Listenkonzept, oder? Du kannst eigentlich sagen, ja, Jesus ist Nummer eins, aber ich meine, er muss ja erst Nummer eins sein, wenn es darauf ankommt. Und vielleicht schmunzeln wir jetzt, und mir geht es doch häufiger so, ich lebe mein Leben eben nicht immer als schöne Einheit. Häufig habe ich eine Zeit mit Jesus und nachher gehe ich in mein Leben und ich lebe es nicht mega stark im Glauben an den Sohn Gottes. Sondern ich schaue vielleicht mein Pastorensein an und frage mich, ja Dani, also wenn du 65 bist, was würdest du gerne sagen, in welcher Gemeinde hast du mal gearbeitet? Und plötzlich kommen so Karrierewünsche auf. Vielleicht ist es bei dir ganz ein anderer Punkt. Vielleicht sind es deine Ängste. Du denkst über deine Ängste nach und sagst, hätte ich doch bloß diese Gabe. Hätte ich die Gabe vom Singen. Und du denkst sie völlig an Jesus vorbei. Es ist nicht eine Einheit. Was ist jetzt der Ausweg? Was ist der Ausweg, dass wir Jesus nicht einfach zoberst haben auf der Liste und dann wieder mal mit sagen, ah oh, ja, ja, Jesus, ich hätte dich gerne wieder zoberst auf meiner Liste. Ich habe gemerkt, Pastoren sein ist mir viel zu wichtig geworden. Was hilft uns, um unser Leben als ganzer Mensch können im Glauben an Gott leben? Nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur in unserer stillen Zeit. Ich will zuerst sagen, was nicht hilft. Nicht helfen, tut sich zwingen. Wir haben gesungen, Jesus macht frei. Was ist das für eine Botschaft, wenn ich als Christ müsste hinstehen und sagen, weißt, das Leben als Christ ist super. Wenn Jesus meine Nummer eins ist, dann stehe ich am Morgen auf und mache eine Viertelstunde stille Zeit. Dann bete ich immer wieder mal am Tag. Am Mittag nehme ich mir auch wieder eine Viertelstunde Zeit. Und ja, das, weißt, das ist nicht so ein Krampf. Das tut nur so. Und das tut mir so gut, oder? Und nachher schauen sie in mein Leben und sehen plötzlich, ja, der Dani, der hat ja manchmal auch gekämpft. Und also so, wie er jetzt den Mitmensch behandelt hat, ist nicht wirklich flott gewesen. Und wenn ich mich jetzt immer wieder muss in jeder Situation hineinzwingen, der Mensch passt mir gar nicht, aber Dani, wird dir bewusst, Jesus hat dich lieb, hab den Mann auch lieb. Und dann kommt die nächste Situation und ich muss mir wieder bewusst werden, Jesus ist ja gut zu mir, also ich bin jetzt auch gut zu ihm. Und es ist immer das Bewusstwerden, du musst wieder bewusst werden, dass der Jesus dich wirklich liebt und dass er das auch mit den anderen tut. Ich finde das ein mega anstrengendes Leben. Also wenn ein Christsein heisst, ich muss mir immer wieder bewusst werden, wer der Jesus ist und ich muss immer wieder sagen, nein, die Angst darf nicht sein. Ich finde, Angst ist eigentlich das beste Beispiel. Jesus ist nicht gegen unsere Angst. Jesus ist nicht gegen unsere Karriere, nicht gegen unser Hobby. Er ist nicht einmal gegen unsere Wut. Jesus steht nicht hier und sagt, so Dani, jetzt bis mal anständig motiviert für den heutigen Tag. Kann ja nicht sein, dass du wieder so das Gefühl hast, was bringt mir der heutige Tag und irgendwie habe ich keine Lust drauf. Oder Jesus steht hier und sagt, hey Dani, jetzt hab mal keine Angst, ich habe dir den Geist von der Kraft gegeben und von der Freude, sicher nicht den Geist von der Angst, jetzt hab mal keine Angst. Und ich so, ja, Jesus, stimmt. Jesus ist nicht gegen unsere Ängste, er ist nicht gegen unsere Karriere, er ist nicht gegen unsere Familie, sondern er ist in unserer Angst. Er ist in unserer Karriere, er ist in jeder Situation mit dabei. Er ist der Mann, der den Arm um dich legt und sagt, Dani, ich bin mit dir in deiner Angst. Hab keine Angst. Ich habe dir den Geist von der Kraft und von der Freude gegeben. Jesus ist mit mir in meiner Wut. Jesus hat noch nie Angst gehabt vor Menschen, die sündigen oder die wütig sind. Und das gilt für uns als Christen, weil wir sagen, ich glaube an dich. Dann sagt Jesus, also ich bin mit dir in deiner Wut, sag mir, wieso bist du wütig? Er ist mit uns dort drin. Das heisst nicht, dass er uns dort drin lässt und sagt, ja, endlich bist du mal schön wütig und ich kann es geniessen mit dir. Aber er ist mit uns in dieser Wut. Er ist mit uns in allem, wo wir im Fleisch leben. Jesus steht nicht nebendran als Richter und sagt manchmal, der Dani, jetzt ist er wieder in seine Ängste versunken. Der Dani, jetzt ist er wieder in seine Geldhoffnungen versunken. Da muss ich ihn jetzt wieder rausreißen. Er ist mit uns da drin. Jesus sagt, er hat uns seinen Geist gegeben. Also alles, was wir leben im Fleisch, und vielleicht bist du eher ein Kopfmensch und dein Leben spielt sich vor allem im Kopf ab. Vielleicht bist du eher ein Bauchmensch und das Leben spielt sich in deinem Bauch ab. Du musst dort irgendwie zufrieden sein und ruhig, dass es dir gut geht. Und vielleicht bist du ein Herzmensch, wo so ein Brennen in dir hat und Sachen leidenschaftlich verfolgt. Egal wo, der Heilige Geist wohnt ganz in dir. Wenn du Jesus nachfolgst, dann sagt, hat Jesus verheißen, ich gebe dir meinen Geist und ich werde dich nie verlassen. In all dem, wo du lebst. Ich möchte euch das praktisch erzählen, was das heisst für mich im Leben. Ich bin wieder mal gejettet im Zivildienst. Ich habe das nach der Zeit gemacht, als ich hier in Bülach war. Und jetzt den Sommer auch wieder. Jetzt habe ich es dann geschafft mit meinen Zivildiensttagen. Und dort hat mich einer gefragt, du, los Dani, wenn du jetzt schon so Pfarrer bist und Christ, kannst du mir mal etwas beantworten? Und zwar, hast du das Gefühl, Christen sind bessere Menschen? Weißt du, so die in die Kirche gehen und so. Mega ehrliche Frage. Und ich habe mir selber überlegt, ja, was sage ich jetzt? Habe ich das Gefühl, ich bin besser? Für mich ist klar, ich bin nicht besser. Christsein zeichnet nicht aus, dass wir etwas besser machen. Wir sind nicht die, die plötzlich einen Tisch wechseln und mit den besonders Heiligen essen können. Etwas, was uns als Christsein verändert, ist, dass sich Jesus hingegeben hat und mich geliebt hat und ich das im Glauben annehme. Und wir haben ein sehr spannendes Gespräch gehabt, weil er hat dann gefunden, ja, schau, ich lebe ein gutes Leben, weißt du? Ich überlege mir, er hat einen sozialen Beruf, das heisst, er verbringt den ganzen Tag schon mit Menschen, wo ich glaube, enorm Mühe hätte, einen ganzen Tag mit ihnen zu verbringen. Und über das aus ist er freiwillig Unihockey-Trainer, investiert seine Freizeit in andere Menschen. und sagen mir, ja, schau, Dani, ich bin doch ein guter Mensch. Haben die Christen jetzt das Gefühl, ihr seid besser? Und da kommt das zum Tragen. Der Glaube an Jesus, der gilt für alles. Für meine schlechten Seiten, das ist so häufig klar. Ah ja, Jesus, danke, vergiss mir meine Wut, danke, vergiss mir mein Versagen. Aber der Glaube an Jesus ist für alles, auch für meine besten Taten. Also, wenn ich meine Frau liebe, dann tue ich das auch im Fleisch. Wenn ich jemandem helfe, Taschen trage, vom Migro bis ins Auto, dann tue ich das auch im Fleisch. Das ist nicht jetzt eine besonders christliche Tat, die der Heilige Geist mir geschenkt hat. Kann sein, dass der Heilige Geist mir die Augen geöffnet hat, dass ich das mache. Aber es gibt ganz viele Menschen, die nicht an Herr Jesus glauben und das auch machen. Was mich verändert hat, ist, dass der Heilige Geist in mir lebt. Und wenn Gott mich anschaut als Christ, dann sieht er seinen Sohn in mir. Er sieht einen neuen, geretteten Mensch. Das heisst, ich als Mensch, ich bin nicht besser. Ich habe nichts zum zeigen, Gott, schau jetzt, wegen dem und dem sollst du mich lieben. Das heisst, wenn der Kollege und ich am Jetten waren, habe ich ihm sagen, schau, du bist nicht schlechter und nicht besser als ich. Es kann sogar sein, dass du Gaben an einem Ort hast, wo ich sie nicht habe, dass du es aushaltest, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich nicht einen Tag könnte. Aber wenn Gott dich anschaut und wenn Gott mich anschaut, macht er einen Unterschied. Weil er in mir seinen Sohn sieht und in dir sieht er nicht seinen Sohn. Und das liegt einzig und allein am Glauben. Am Glauben an den Sohn von Gott. Und das ist für mich nachher ein Christsein, das enorm schön ist. Das ist fantastisch, das sage ich jedem so gern. Weil Gott liebt mich unvorstellbar. Das kann ich gar nicht fassen, dass er mich liebt, sogar in meinen besten Taten. Ja, häufig haben wir das Gefühl, er liebt uns nur für dort, wo wir es brauchen, dort, wo wir Vergebung brauchen, wo wir Neuschöpfung brauchen. Aber Gott liebt mich sogar in meinen besten Taten. Wieder ein Beispiel, wenn ich meine Frau liebe und ihre Blumen bringe, Schoki bringe, was auch immer. Das ist jetzt eine reine Tat vom guten Herz von Dani. ich weiß nicht, was du schon gut da hast, deinen Nächsten, deinen Freunden. Aber seien wir ehrlich, dort hat es immer Hintergedanken. Und vielleicht bist du dir bewusst, vielleicht auch nicht. Aber ich weiss zum Beispiel, wenn ich meiner Frau gut schaue und liebe mit ihr das gibt, was sie mega Freude daran hat, dann geht es auch mir besser. Ist mega einfach. Ich meine, jetzt kann man sagen, ja, nein, das ist natürlich, weil ich so ein guter Christ bin. Mache ich das alles selbstlos? Vielleicht ja, und ich wünsche mir, dass ich mehr und mehr in eine Person hineinwachse, die das so tut. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist uns nicht unberührt lässt. Und doch, meine besten Taten tue ich nicht außerhalb von meinem Fleisch. In meinen besten Taten schwingt irgendetwas mit, wo ich nachher einen Gewinn davon habe. Und das ist genau gleich, wie wenn ich mit irgendjemandem gehe unterwegs und mir darüber redet, wer wir sind. Auch ich in meinen besten Taten habe Erlösung nötig. Genau gleich viel Erlösung, wie er in seinen schlechtesten Taten. Das heisst, was uns wirklich frei macht, ist der Jesus Christus, den wir im Glauben annehmen können. Es ist nicht etwas, wo ich mir immer wieder bewusst werden muss. Ah, Dani, ja, jetzt muss ich mir wieder bewusst werden, ein guter Mensch zu sein und dann hat mich Gott lieb und ich lebe als ein guter Christ. Sondern was zählt ist, dass ich weiss, wer ich bin in Gott. Gott liebt mich in meinen besten Taten, in meinen schlechtesten Taten, in meinem besten Sein und in meinem schlechtesten Sein. Nicht, weil ich irgendetwas gut mache. Auch nicht, weil ich genug wenig schlecht mache. Sondern weil Jesus, und jetzt kommen wir zum dritten Teil, mich geliebt hat und sich hingegeben hat für mich. Das ist eine ganz einfache Aussage. In dem liegt das ganze Christsein verborgen. Das sind die einfachen Footwork-Sessions von James LeBron, das sind die einfachen Chorwürfe. Jesus hat uns geliebt und sich hingegeben. Der Gott, der dich gemacht hat. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Gott, der alles in seiner Hand hat, lässt sich runter in ein kleines Kindli und stirbt den Tod am Kreuz um mir zu zeigen, wie lieb er mich hat. Und ja, jetzt bei diesem Teil habe ich viel mehr Mühe, das jemandem zu erklären neben dem Jatte. Wie erklärst du jetzt jemandem, dass Gott Mensch wird und dass es das braucht, dass er ein Leben leben kann, wie Gott es hat willen? Das ist der schwierige Teil, nicht ihm zu erklären, dass ich schlecht bin. Aber dort drin ist das Heil. Jesus ist auf die Welt gekommen, um zu zeigen, wie Gott ist, dass er alles trägt, wo wir schlecht sind, wo wir schlecht da haben, und wir können es im Glauben annehmen. Es ist eben nachher ein Mensch, der aufgrund von dem, was Jesus da hat, kann vor Gott stehen und Gott sieht nicht mehr mich in meinem Versagen, sondern er sieht Jesus. Jesus hat uns gerechtfertigt, sagt man. Rechtfertigung, der stellvertretende Tod am Kreuz. Das sind die Konzepte, die schwierig sind, jemandem zu erklären. Und dort kann ich allein auf den Heiligen Geist hoffen, dass es irgendwo Klick macht beim anderen, weil meine Worte irgendwie immer ein bisschen zu kurz greifen. Aber das ist so eine frohe Botschaft, dass Gott mich annimmt aufgrund von dem, wo Jesus Christus ist und nicht aufgrund von dem, wo ich bin. Dass ich mal wird vollkommen sein, nicht aufgrund von meinen Taten, sondern weil Jesus Christus gelebt hat und auferstanden ist und heute noch lebt. Ja, es steht, ich lebe alles, was ich jetzt lebe. Also Nachrichten lesen, Ferien, Schule, Freunde, lebe ich im Glauben. Ich lebe es nicht in der Vollkommenheit. Als Christ stirb ich im festen Wissen, dass das, was ich jetzt gemacht habe, die letzten 20 Jahre, die letzten 80 Jahre, die letzten 100 Jahre, die sind nicht gut gewesen, weil ich es gut gemacht habe, sondern im Glauben an Jesus Christus sind sie gut. Weil nachher ich kann vor Gott stehen und Gott mich anschaut und sagt, du bist ein Mensch, der Jesus vertraut hat. Darum werde ich dich vervollkommnen. Du hast jetzt gelebt im Glauben, aber ich mache dich neu. Auf das leben wir hin, das kommt. Das wird ein Wechsel sein, wo wir neu sind. Was für eine frohe Botschaft. Ich werde nicht mehr müssen, auch nicht mal bei meinen besten Taten, werde ich mir müssen Gedanken machen, mache ich es zu meinem eigenen Ego oder mache ich es effektiv, weil ich will Jesus verkünden. Ich werde ein Mensch sein, der die Herrlichkeit Gottes vollkommen widerstrahlt und nicht nur angebrochen, so wie jetzt. Das ist auch das, was uns als Gemeinde auszeichnet, das, was ich da als Bülacher FEG auszeichnet. Es ist nicht die Gemeinde, wo dir jeden Sonntag für Sonntag besonders gut bewusst macht, wer du musst sein in Jesus Christus, wenn du am Montag arbeiten kannst. Es ist die Gemeinde, wo Jesus Christus gegenwärtig ist in seinem Geist, wo wir ihm begegnen können und in die Welt rausgehen, nicht weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Die Begegnung mit ihm da am Sonntagmorgen, die ist etwas, was uns verändert, wo wir ihm begegnen. Das ist das Entscheidendste. Nicht, dass wir wieder mal hören, was wir noch anders machen oder besser machen als Christen. Nicht, dass wir hören, haben wir gewusst, Jesus Christus sollte wieder mal, einfach, dass ich es wieder mal gesagt habe, er sollte mal wieder auf dem Platz 1 sein von deiner ganzen Lebensliste. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir einfach zusammenkommen, um Jesus anbeten. Und wenn jetzt jemand da drin sitzt, der das noch nie so gehört hat oder vielleicht auch nicht kann glauben, dann würde ich dir sagen, schau einfach zu, wie die Menschen, die jetzt da sind, den Jesus anbeten. Du hast schon zwei Lieder gehört, wir hören jetzt dann noch mal drei, wo wir mitsingen können, wo wir anbeten können. Wir beten den Jesus an, weil er alles für uns ist. Und das kann er auch für dich werden. Du kannst ihm sagen, Jesus, wenn das so ist, dann nimm mein Leben und schau mich durch die Augen von deinem Sohn an. Gott, schau mich durch die Augen von Jesus an. Ich will beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du dich hingegeben hast für uns. Ja, du bist nicht einfach gezwungen worden, zum ans Kreuz zu gehen, sondern du hast es selber gemacht. Du hast dein Leben klar für uns und hast uns geliebt, wo wir dich noch nicht mal gekannt haben. Und ich bitte dich, dass du uns das einfach gross machst, jetzt gerade. Dass du mir auch persönlich zeigst und jedem da innen, was es heisst, mit unserem ganzen Fleisch im Glauben an dich zu leben. bitte dich, dass wir in dieser Woche, die jetzt anfängt, dürfen dich verherrlichen. Ja, weil wir auf dich vertrauen und dir nachfolgen. Danke für deine Geduld mit uns, für dein Durchtragen und auch für deine Verheißung, dass du uns mal neu machst und eine Ewigkeit parat hast, wo voll Frieden, Ruhe und Freude wird sein in deiner Gegenwart. Ja, hilf uns, auf das hinzuleben. Danke. Amen.